Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Ende des Dramas. Nach einer 30-stündigen Belagerung stirbt der Attentäter von Toulouse im Kugelhagel der Polizei. Dann Putsch in Mali.
La Constitution est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes jusqu'à nouvel ordre.
Verfassung und Institutionen sind suspendiert. Hintergrund ist der Befreiungskampf der Tuareg im Norden. Dann 8 Jahre Gefängnis. Die Richter sprechen den Ex-Unternehmer Rolf Erb schuldig. Und schließlich nach den Konflikten der Welt zu den Niederungen des Alltags.
Baby, jetzt genau gesehen vorbei. Wieso läuft jetzt einfach vorbei?
Das neue Album von Zürich West. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Die Belagerung des mutmaßlichen Serienmörders in Toulouse hat ein dramatisches Ende genommen. Eliteeinheiten der Polizei stürmten am späten Vormittag die Wohnung, stießen aber auf heftigen Widerstand. Der Verdächtige wurde schließlich während eines Schusswechsels bei einem Sprung aus dem Fenster der Parterre-Wohnung von der Polizei erschossen. Aus Paris, Rudi Mader.
Plötzlich wollte sich der Verdächtige nicht mehr geben, sondern mit der Waffe in der Hand sterben. Dann, kurz vor Mittag, überstürzten sich die Ereignisse. Die Polizei stürmte die Wohnung, es kam zu einem heftigen Schusswechsel, bei dem gegen 300 Patronen verschossen wurden. Der mutmaßliche Mörder starb im Kugelhagel. Am Mittag bestätigte Innenminister Guéant den Tod des Verdächtigen. Er sei schießend aus dem Fenster der Parterre-Wohnung gesprungen und am Boden tot liegen geblieben. Staatspräsident Nicolas Sarkozy dankte den Einsatzkräften und rief erneut zur Einigkeit auf. Er kündigte an, er werde künftig scharf gegen Hass-Internetseiten vorgehen.
Toute personne qui consultera de manière habituelle des sites internet qui font l'apologie du terrorisme ou qui appellent à la haine et à la violence sera punie pénalement.
Wer regelmäßig Internetseiten besuche, die Gewalt predigten, werde strafrechtlich verfolgt. Ebenso wer ein Terrortrainingslager besuche. Der Präsidentschaftskandidat der Sozialisten, François Hollande, betonte seinerseits, der Kampf gegen den Terrorismus müsse unermüdlich geführt werden.
Cette épreuve rappelle que la lutte contre le terrorisme est un combat de tous les instants et qu'il ne peut admettre aucun relâchement.
Der Wahlkampf meldet sich damit zurück. Der Kampf gegen den Terror wird künftig andere Themen verdrängen.
Rudi Mader, wir sprechen gleich weiter über den Hintergrund des Täters. Zunächst aber die Nachrichten des Tages und die hat Daniel Hubacher.
Das Bezirksgericht Winterthur hat den Unternehmer Rolf Erb zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren verurteilt. Erb wurde wegen gewerbsmäßigen Betrugs, mehrfacher Urkundenfälschung und mehrfacher Gläubigerschädigung schuldig gesprochen. Als Chef der weltweit tätigen Erb-Gruppe habe er unter anderem Geschäftsunterlagen manipuliert und Banken getäuscht. Laut dem Richter wiegt Erbs Verschulden sehr schwer. Der Verurteilte habe ein großes Maß an krimineller Energie an den Tag gelegt. Erb will das Urteil weiterziehen. Der Arbeitsmarkt in den USA gewinnt immer mehr an Schwung. In den vergangenen Wochen stellten so wenige Amerikaner einen neuen Antrag auf Arbeitslosenhilfe wie seit 4 Jahren nicht mehr, teilt das US-Arbeitsministerium mit. Zudem seien in den vergangenen 3 Monaten wegen der guten Konjunktur über 700.000 neue Stellen geschaffen worden. Ein großes Problem bleibe aber die Langzeitarbeitslosigkeit. Die Gefahr einer Umweltkatastrophe vor der toskanischen Küste ist gebannt. Noch heute soll das letzte Schweröl aus dem Wrack der Costa Concordia abgepumpt sein, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet. Sie beruft sich auf den Bürgermeister der Insel Giglio, vor welcher das Kreuzfahrtschiff Mitte Januar gekentert war. In den Tanks der Costa Concordia befanden sich rund 2400 Kubikmeter Treibstoff, als das Schiff auf Grund lief. Meuternde Soldaten haben offenbar die Regierung im westafrikanischen Mali gestürzt. Das Regime sei abgesetzt worden, weil es unfähig sei, mit der Rebellion im Norden des Landes umzugehen, sagte ein Sprecher der Soldaten im nationalen Radio. Alle Institutionen des Landes seien aufgelöst und die Verfassung außer Kraft gesetzt, sagte der Sprecher. Die UNO fordert von Sri Lanka die Untersuchung von mutmaßlichen Verbrechen der Armee. Diese sollen bei der Zerschlagung der tamilischen Rebellenorganisation LTTE begangen worden sein. Der UNO-Menschenrechtsrat verabschiedete heute eine entsprechende Resolution. Sri Lankas Armee hatte die tamilischen Rebellen vor 2 Jahren nach einem langen Bürgerkrieg besiegt. Nach der Trauerfeier gestern im belgischen Lommel hat heute in Löwen ein weiterer Gottesdienst für die Opfer des Busunfalls im Wallis stattgefunden. Dabei wurde der getöteten Kinder aus Heverle gedacht. Wie bereits gestern nahmen der belgische König, dessen Frau und das niederländische Kronprinzenpaar teil. Die Schweiz wurde offiziell von Außenminister Didier Burkhalter vertreten. Seit 2011 sind Schweizer Radio und Fernsehen unter dem Namen SRF ein Unternehmen. Nun bekommen alle Radio- und Fernsehsender neue Namen und Logos. Wie die Unternehmensleitung bekannt gibt, wird auf Ende Jahr die Marke DRS verschwinden. Neu wird es hier dann beispielsweise heißen Radio SRF 1 oder Radio SRF 4 News. Damit soll die Gemeinsamkeit des Unternehmens aufgezeigt werden. Und eine Meldung vom Skisport. Mauro Pini tritt nach 2 Jahren als Cheftrainer der Schweizer Skifrauen zurück. Der 47-jährige Tessiner erklärte, er sehe sich angesichts der Umstände nicht mehr in der Lage, sein Amt weiterzuführen. Pini war unter Druck geraten, nachdem Swiss Ski Speed Trainer Stefan Applenalp nach Differenzen mit Pini entlassen wurde. Die Fahrerinnen stellten sich danach größtenteils auf die Seite des Entlassenen. Soweit die Meldungen. Hier die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.250 Punkten, minus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.059 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 20,59 gehandelt und der Dollar zu 91,44 Rappen. Das Wetter. Auch morgen Freitag bleibt es in der ganzen Schweiz sonnig. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen einige Quellwolken und die Temperaturen steigen auf 18 bis 21 Grad. Am Wochenende geht es oft sonnig und warm weiter. Die Temperaturen liegen beidseits der Alpen bei rund 19 Grad. Nachmittags bilden sich jeweils über dem Jura und den Voralpen Quellwolken und es sind vor allem im Osten und im Süden einzelne lokale Schauer möglich.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Und so geht's hier weiter. Wer war Mohamed Merah? Spurensuche nach dem Tod des Islamisten von Toulouse. Wie kam es dazu? Fragen nach dem Putsch in Mali. Dann umstrittene Ausschaffungsflüge. Es gibt keine übermäßige Gewalt, sagen die Experten. Vertrieben und verstoßen. Die Muslime nach dem Bürgerkrieg von Sri Lanka. Die Energie aus der Sonne, umweltfreundlich, aber schwer zu speichern. Und schließlich Kuno Lauener's Neue, der Soundtrack für die 50-Jährigen. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. 7 Menschen hat Mohamed Merah getötet, höchstwahrscheinlich, denn vor Gericht kommt er nicht mehr. Am Mittag ist der Serienmörder von Toulouse im Kugelhagel der Polizei gestorben. Bis zuletzt hatte der 24-Jährige wild um sich geschossen und einige Polizisten verletzt. Der Islamist wollte als Märtyrer sterben. Nun ist der Albtraum vorbei. Es bleiben Fragen. Rudi Mäder in Paris, mit ihm bin ich jetzt verbunden. Mohamed Merah war ein äußerst kaltblütiger Mann und der Geheimdienst hatte ihn schon länger im Visier. Weshalb war es möglich, dass er ein großes Waffenarsenal anhäufen konnte, ohne dass es die Behörden irgendwie merkten?
Ja, offenbar gab es ein Kommunikationsproblem zwischen dem Geheimdienst, der den mutmaßlichen Attentäter überwachte, weil er sich als Dschihadist in Pakistan und Afghanistan aufgehalten hatte, und der normalen gerichtlichen Polizei. Da hat man nicht alle vorhandenen Informationen miteinander verknüpft. Mohamed Merah hat ja offenbar versucht, in Toulouse andere Leute für den Dschihad zu rekrutieren, Leute zu sich nach Hause genommen und ihnen Enthauptungsvideos gezeigt. Da hätte man 2 und 2 zusammenzählen sollen. Da gab es ganz offensichtlich Ermittlungspannen.
Und wird das jetzt untersucht?
Es wird untersucht und es wird auch kritisiert. Zum Beispiel in einer satirischen Sendung gestern Abend wurde gezeigt, dass Innenminister Gehan eben diesem Problem, diesem Dschihadisten nicht genügend Aufmerksamkeit gezeigt hat, weil er damit beschäftigt war, Journalisten zu überwachen. Also das ist ein Thema und das wird nun auch untersucht.
Weiß man denn mittlerweile, wo und wie sich der früher offenbar so freundliche Mann derart radikalisiert hat?
Ja, ein Gefängnisaufenthalt hat offenbar eine wichtige Rolle gespielt und war ein erster Schritt zur Radikalisierung. Man weiß, Gefängnisse sind eigentliche Schulen des Terrorismus. Und Mohammed Merah ist dann auch nicht in die Armee und in die Fremdenlegion aufgenommen worden. Er fühlte sich da ausgestoßen und zurückgewiesen und ist dann nach Pakistan gereist und nach Afghanistan. Dort fand wohl dann die entscheidende Radikalisierung statt. Er hat sich zum Dschihadisten ausbilden lassen. Man hat ihm dort übrigens vorgeschlagen, ein Selbstmordattentat durchzuführen. Das hat er aber abgelehnt und ist nach Frankreich zurückgekehrt.
Der Attentäter gilt als sogenannt einsamer Wolf, also als ein Islamist, der allein gehandelt hat. Ist das wirklich erwiesen? Er selbst hatte ja behauptet, zu Al-Qaida zu gehören.
Ja, Experten gehen davon aus, dass er im Wesentlichen allein gehandelt hat oder mit einer ganz kleinen Gruppe, dass er auf alle Fälle nicht einem zentralen Kommando unterstellt war. Und sie werten dann sein Bekenntnis zu Al-Qaida gewissermaßen als den Versuch, seinen Taten gewissermaßen einen höheren Sinn geben zu wollen, zu zeigen, dass es nicht um einen persönlichen Rachefeldzug geht, sondern um eine größere gemeinsame Sache.
Mohammed Merah soll seine Anschläge gefilmt haben, um sie später ins Internet zu stellen. Er sprach mit den Polizisten stundenlang über seine Motivation für die Morde. Für wie groß hält man denn in Frankreich die Gefahr, dass er damit Nachahmer inspiriert?
Ja, man sagt, diese Gefahr sei nicht ganz von der Hand zu weisen. Man hätte es hier sicher vorgezogen, und zwar ganz energisch vorgezogen, wenn der mutmaßliche Mörder sich vor Gericht hätte verurteilen müssen und eben auch zu eine lange Gefängnisstrafe hätte absitzen müssen. Jetzt ist er, wie Sie gesagt haben, aus seiner Sicht praktisch einen Märtyrertod gestorben. Und da ist nicht ganz ausgeschlossen, dass andere Extremisten zu Taten inspiriert werden.
Präsident Sarkozy hat heute mitten im Wahlkampf angekündigt, dass er härter vorgehen will gegen Leute, die Internetseiten mit Hassaufrufen besuchen. Ist das ein Schnellschuss oder mehr?
Das sieht ziemlich nach Schnellschuss aus. Das Parlament tagt ja gar nicht mehr vor den Wahlen. Es ist also bestenfalls eine Ankündigung. Und offenbar gibt es auch schon entsprechende Strafbestimmungen. Es gibt also nicht ein Manko in der Gesetzgebung, sondern wenn schon in der Anwendung der Gesetze, in der Umsetzung. Sarkozy, so scheint es, macht hier einmal mehr auf Aktivismus. Wir werden aber noch weitere Vorschläge hören. Marine Le Pen zum Beispiel hat auch wieder ins Spiel gebracht, man müsse jetzt die Todesstrafe wieder einführen. Auch andere Kandidaten wollen nur das Thema Kampf gegen den Terrorismus besetzen. Und das Thema innere Sicherheit wird nun zu einem ganz zentralen Thema im Wahlkampf.
Das waren Erläuterungen von Rudi Mäder, unserem Korrespondenten in Paris. Im westafrikanischen Mali haben sich meuternde Soldaten an die Macht geputscht. Sie haben nach eigenen Angaben Staatspräsident Amadou Toumani Touré gestürzt, weil er unfähig sei, den Terrorismus im Norden Malis zu bekämpfen. Tatsächlich liefern sich dort Regierungstruppen und Tuareg-Rebellen seit Monaten erbitterte Kämpfe. Robert Steli.
Präsident Touré sei unfähig, deshalb hätten sie die Macht übernommen. Mit diesen Worten wandte sich Rebellensprecher Amadou Konaré heute übers Staatsfernsehen ans Volk.
Le CNRDR a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent et désavoué de Monsieur Amadou Toumani Touré.
Die meuternden Soldaten werfen Präsident Touré vor, er habe im Kampf gegen die Tuareg-Rebellen und islamistische Gruppen im Norden des Landes versagt. Die Soldaten seien dafür völlig ungenügend ausgerüstet gewesen und hätten deshalb einen hohen Blutzoll zahlen müssen. Nachdem es bereits in den letzten Wochen zu lokalen Meutereien gekommen war, rückten Putschisten letzte Nacht in Bamako ein, stürmten den Präsidentenpalast und übernahmen die Macht. Wo sich der gestürzte Präsident Touré und seine Entourage derzeit befinden, ist nicht bekannt. Die Putschisten ließen als erstes alle Grenzen schließen, suspendierten die Verfassung und versprachen die Bildung einer Allparteienregierung.
La Constitution est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes jusqu'à nouvel ordre. Un gouvernement inclusif d'union nationale sera constitué.
Nach den Worten von Pierre-Yves Souter, Programmdirektor der Helvetas in Mali, kommt der Putsch nicht überraschend.
C'est pas une grosse surprise. Il y avait un sentiment de ras-le-bol au niveau de la population.
Die Bevölkerung und die Soldaten seien wegen der Gewalteskalation im Norden des Landes schon lange mit Präsident Touré unzufrieden gewesen. Es gebe deshalb viel Verständnis in der Bevölkerung für den Putsch und seine Urheber, meint Helvetas-Mann Souter in Bamako. Nach seinen Worten war es in der Hauptstadt heute relativ ruhig. Es habe nur vereinzelt Schusswechsel gegeben, vermutlich zwischen Putschisten und versprengten Teilen der präsidialen Garde.
Auslandschef Robert Stähli. Der Konflikt im Norden Malis schwelt schon seit den 90er Jahren. Früher gelang es der Regierung in Bamako aber stets, die Rebellion der Tuareg niederzuschlagen. Ich habe Markus Häfliger, den Afrika-Korrespondenten der NZZ, gefragt, weshalb das diesmal anders ist.
Sie haben Zulauf bekommen durch Veteranen von Gaddafis Söldnereinheiten. Der ehemalige libysche Diktator hatte ja Spezialeinheiten stets vornehmlich unter Tuaregs in Mali und Niger rekrutiert. Und von diesen Veteranen sind viele friedlich heimgekehrt nach dem Zusammenbruch des Gaddafi-Regimes. Andere machen beim Mouvement pour la Libération de l'Azawad mit. Das ist die Bewegung der Tuareg, die im Oktober gegründet worden ist. Und sie bringen natürlich moderne Waffen aus dem Arsenal Gaddafis mit. Es gibt nochmals andere Heimkehrer aus diesen Kreisen, die ihre Dienste islamistischen Extremisten bis hin zu den Terroristen der Al-Qaida im Maghreb zur Verfügung stellen oder auch andere, die auf eigene Faust in den Banditismus gehen.
Die Putschisten in Bamako werfen dem bisherigen Präsidenten Touré vor, er habe sie in ihrem Kampf gegen die Aufständischen zu wenig unterstützt, ja sogar heimlich mit diesen Rebellen sympathisiert. Haben Sie recht?
Sympathisiert ist wohl zu viel gesagt. Touré ging sicher nicht mit den Forderungen der Rebellen einig. Aber er versuchte immer, auf sie zuzugehen und wollte mit ihnen verhandeln, tat das aber nie systematisch oder organisiert, sondern nahm sich einzelne Vertreter vor. Es ist die gleiche Taktik, die westliche Länder Tuareg schon lange vorwerfen, wenn es um den Umgang geht mit ACMI, eben der Al-Qaida im Maghreb. Da hat die Regierung auch nie durchgegriffen, sondern sie gewährt der ACMI Rückzugsgebiete im Norden Malis, tut nichts dagegen, hat stattdessen Unterhändler entsandt, um über Lösegelder zu verhandeln bei Geiselnahmen und so weiter. Also eine sehr uneinheitliche Politik, die letztlich kontraproduktiv gewirkt hat.
Die Afrikanische Union hatte ja früher die Tuareg-Rebellen aufgefordert, ihre Waffen abzugeben und mit der Regierung in Bamako den Dialog zu suchen. Worum geht es denn diesen Aufständischen, diesen Tuareg überhaupt? Um Unabhängigkeit oder um mehr Autonomie?
Es gibt Unabhängigkeitsbestrebungen schon lange übrigens, seit der Vorbereitung der Entkolonialisierung, also noch in den 1950er Jahren. Viele Tuareg fühlen sich diskriminiert. Und sie sagen, dass ihre Gebiete im Norden wirtschaftlich vernachlässigt würden, was sicher teilweise auch stimmt. Es kamen dann in den 1970er Jahren die Dürrekatastrophen hinzu, die die nomadische Wirtschaft der Tuareg ausgehöhlt haben. Was jetzt neu dazukommt und vor allem jetzt in dieser neuen MNLA zum Ausdruck kommt, also dieser im Oktober gegründeten Partei oder Bewegung der Tuareg, ist der Einfluss von Intellektuellen aus der Diaspora. Seither führen die MNLA auch einen Diskurs, in dem moderne Menschenrechte vorkommen. Und das MNLA fordert, dass man wie im Südsudan den Tuareg die Chance geben sollte, über eine Volksabstimmung die Eigenstaatlichkeit zu beschließen.
Mali galt ja lange Zeit als eine Art Musterdemokratie in Westafrika, arm, aber doch relativ liberal. Ist dieser Status jetzt gefährdet? Die Putschisten haben ja die Wahlen, die für April geplant waren, abgesagt. Sie haben die Verfassung außer Kraft gesetzt.
Ja, sicher. Also eine Musterdemokratie, in der ein Militärputsch Auftrieb hat, ist sicher von dem Moment an spätestens keine Musterdemokratie mehr. Ich glaube, es gibt sowieso Zweifel an diesem Modellstaat. Das mag für den Süden zugetroffen haben, da gab es Liberalisierung, auch demokratische Ausdrucksmöglichkeiten und so weiter. Aber diese Demokratie hat es eben nie geschafft, das Problem im Norden anzupacken. Sowohl das Terroristische, dann gibt es auch noch die Banditen, also den unerhört starken Schmuggel. Da hat man auch nie richtig eingegriffen. Es gibt ja seit Jahren zum Beispiel Hinweise der verschiedenen Regierungen in Westeuropa, Mali nicht mehr zu bereisen. Darum, also das ist schon nicht das Gesicht einer Musterdemokratie in diesem Sinne. Und man kann jetzt ganz bestimmt sagen, dass dieses Problem im Norden, das viele Malier immer als abgetan haben, als ein europäisches Problem, dieses Problem hat nun aber den ganzen Staat eingeholt.
Das waren Erläuterungen von Markus Häfliger. Er ist Afrika-Korrespondent der NZZ. Die Erbgruppe gehörte zu den Schweizer Firmenimperien. 5000 Angestellte zählte sie, als das weit verzweigte Unternehmen 2003 unter einer milliardenhohen Schuldenlast zusammenbrach. Jetzt hat das Winterthurer Bezirksgericht den Schuldigen dafür ausgemacht. Es verurteilte Ex-Konzernchef Rolf Erb zu 8 Jahren Gefängnis unbedingt. Aus Winterthur, Kurdin Vinzenz.
Für die Winterthurer Bezirksrichter gab es ganz offensichtlich keinen Zweifel. Für sie steht fest, dass Rolf Erb ab 1998 rund 100 Jahresabschlüsse der Erbgruppe geschönt und frisiert hat und mit diesen gefälschten Dokumenten ganz bewusst zahlreiche Banken getäuscht, aber auch den Autokonzern Mitsubishi um Millionen erleichtert hat. Und das, obwohl er genau gewusst habe, dass das Erbkonglomerat bereits hoffnungslos überschuldet war. Die Beweislast sei erdrückend, alles passe zusammen wie in einem Mosaik, sagte der Gerichtspräsident. Die zentralen Beweisstücke waren aber die Jahresabschlüsse mit handschriftlichen Korrekturen. Da sagte ein Gutachten, das sei die Handschrift von Rolf Erb, und auch die Verteidigung konnte keine glaubwürdige Variante darlegen, wer denn sonst diese Notizen gemacht haben könnte. Die Argumentation der Verteidigung, Rolf Erb habe von allem nichts gewusst, sei immer nur eine Marionette in den Händen des langjährigen Patrons und Firmengründers Hugo Erb gewesen, fand das Gericht völlig unglaubwürdig. Gewerbsmäßiger Betrug und Urkundenfälschung, begangen mit großer krimineller Energie, dafür müsse Rolf Erb 8 Jahre ins Gefängnis, so der Richterspruch. Die Staatsanwälte hatten 10 Jahre beantragt, so hoch ging das Gericht unter anderem deshalb nicht, weil Rolf Erb gesundheitlich angeschlagen ist. Rolf Erb zeigte während der Urteilseröffnung, die über eine Stunde ging, kaum eine Regung, saß die meiste Zeit apathisch da. Dass er das Urteil aber nicht einfach so hinnimmt, wurde schon im Gerichtssaal klar. Sein Verteidiger kündigte Berufung an, das heißt, der Fall Erb kommt vors Zürcher Obergericht.
Kurdin Vinzenz berichtete. Die Sonderflüge für abgewiesene Asylbewerber stehen immer wieder in der Kritik. Im März 2010 starb ein Nigerianer kurz vor seinem Ausschaffungsflug. Im Juli letztes Jahr zeigten Fernsehbilder, wie ein Polizist auf der Flugzeugrampe auf einen abgewiesenen nigerianischen Asylbewerber einschlug. Ein ganz anderes Bild zeichnen heute die unabhängigen Beobachterinnen und Beobachter, die in den letzten Monaten mehrere Ausschaffungsflüge begleitet haben. Sie attestieren den Vollzugsbehörden einen professionellen Arbeitsstil, eine professionelle Arbeitsweise. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Die Würde des Menschen werde bei den Ausschaffungen mit Sonderflügen verletzt, heißt es bei der Flüchtlingsorganisation Augen auf. Pressesprecher Rolf Zopfi sagt über diese Sonderflüge:
Sie sind unverhältnismäßig, sie sind unmenschlich und sehr gefährlich für alle Betroffenen.
Augen auf stört sich insbesondere an den Fesselungen, mit denen renitente Personen ruhig gestellt und ausgeflogen werden. Diese polizeilichen Methoden wirkten für die betroffenen Personen traumatisierend, verletzten das Prinzip der Verhältnismäßigkeit in krasser Form und könnten im schlimmsten Fall zum Tod führen, so Augen auf. Weniger drastisch schildern die Sonderflüge nun aber diejenigen, die in einem Pilotprojekt vom Kirchenbund als Beobachter für solche Rückführungen eingesetzt worden waren. Martina Caroni, Professorin für Völkerrecht beispielsweise, begleitete mehrere solcher Flüge. Sie sagt:
Ich konnte keine offensichtliche krasse Menschenrechtsverletzung beobachten. Das gilt auch für meine Kollegen, die auch als Beobachter tätig waren. Was es natürlich immer wieder gibt, sind Situationen, wo vielleicht in Zukunft die Frage gestellt werden müsste, ist das verhältnismäßig oder nicht.
Um die Verhältnismäßigkeit zu wahren, solle die Polizei bei den umstrittenen Fesselungen auf jeden Fall nicht schematisch vorgehen, empfehlen die Beobachter. Die Polizisten sollten sich vielmehr am Verhalten des Rückführenden orientieren. Während des Fluges solle eine Fesselung, wenn immer möglich, auch gelockert oder gar ganz aufgehoben werden, so die Empfehlung. Zudem machen die Beobachter darauf aufmerksam, dass bei Sonderflügen teilweise wichtige medizinische Informationen fehlten, unter anderem, weil manche Ärzte bei den Sonderflügen aus ethischen Gründen nicht kooperieren wollten und darum medizinische Daten zurückbehalten hätten. Das gehe nicht, da brauche es ein Umdenken bei den Ärzten. Nach dieser Pilotphase werden auch künftig unabhängige Beobachter die Sonderflüge begleiten, nach der Rückführungsrichtlinie der EU. Das Mandat übernimmt die Nationale Kommission zur Verhütung der Folter. Etwa 12 Personen werden nun für diese Aufgabe rekrutiert und ausgebildet. Alberto Achermann, Mitglied der Anti-Folter-Kommission, will die Beobachtermission umfassend verstanden wissen.
Unsere Beunruhigung ist ja immer auch, was passiert mit diesen Personen nach der Übergabe, also nach der Landung. Und hier denke ich, wäre es mittelfristig ein besonderer Gewinn, wenn dann unsere Partnerorganisationen zur Verhütung von Folter in diesen Ländern das Monitoring weiterführen könnten, dass den Personen wirklich nichts geschieht und dass sie dann in Sicherheit nach Hause zurückkehren können.
Die Anti-Folter-Kommission hat sich hohe Ziele gesteckt. Die Kritiker der Sonderflüge werden sie dabei mit Argusaugen beobachten.
Pascal Krauthammer war das. Es ist 18 Uhr und gut 27 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und wir erzählen Ihnen gleich, wieso viele srilankische Muslime nicht mehr zurück wollen nach Jaffna, weshalb Sonnenenergieproduzenten Morgenluft wittern und warum Rockmusiker zwar altern, aber trotzdem aktuell bleiben. Seit knapp 3 Jahren ist der Krieg in Sri Lanka zu Ende. Aber nicht vergangen. Denn heute hat der UNO-Menschenrechtsrat nach langen und heftigen Diskussionen ein Zeichen gesetzt. Mit einer Resolution fordert er die Regierung von Sri Lanka auf, die Verbrechen der Armee bei der Zerschlagung der Rebellenorganisation Tamil Tigers zu untersuchen. Doch die Geschichte hat auch eine Kehrseite, denn auch die Tamil Tigers haben ihrerseits schwere Verbrechen begangen, so als sie während des Bürgerkriegs Tausende von Moslems aus ihren Dörfern im Norden vertrieben. Nun dürfen diese Moslems zwar zurückkehren, aber die wenigsten wollen das. Und diese Geschichte erzählt uns Karin Wenger.
Die College Road in Jaffna war einst Heimat von Hunderten von Muslimen. Viele von ihnen arbeiteten als Schneider. Heute hört man hier nur das Rattern einer einzigen Nähmaschine. Sie gehört Jafir Janusia und ihrem Mann. Die beiden sitzen auf einer Bastmatte vor ihrem Haus, einer Ruine. Nach 20 Jahren im Exil sind sie nach Jaffna zurückgekehrt, doch von ihrem Haus sind bloß ein paar Betonmauern übrig geblieben, grün mit Schimmelpilz überzogen. Es gibt weder fließend Wasser noch eine Tür oder ein Dach. Die Rückkehr hat sich das Paar einfacher vorgestellt. Die Regierung hat uns 50.000 Rupien versprochen, erhalten haben wir nur 5.000, knapp 40 Franken. Um an Bargeld zu kommen, verkaufen wir den Reis und die Linsen, die uns die Regierung als Starthilfe gegeben hat. Denn Arbeit gibt es kaum. Die Tamilen haben alle Schneidergeschäfte übernommen. 1990 wurde die Familie Janusia mit 100.000 anderen Muslimen von den Tamil Tigers aus dem Norden vertrieben. Velupillai Prabhakaran, der ermordete Anführer der Tamil Tigers, hatte die Muslime der Kollaboration mit der srilankischen Armee angeklagt. Sie mussten über Nacht ihre Häuser verlassen. Die Nachbarin der Janusias erinnert sich noch genau an jenen Tag. Sie haben uns 2 Stunden Zeit gegeben. Mitnehmen durften wir nur 300 Rupien, 2 Franken. Den Frauen haben sie das Gold abgenommen und sogar den Transport in die Stadt Puttalam mussten wir selbst berappen.
Oh,
Mohammedia-Moschee am Ende der College Road. Nach der Vertreibung der Muslime diente sie den Tamil Tigers als Trainingslager. Dann, Mitte der 90er Jahre, übernahm die sri lankische Armee die Kontrolle über die Halbinsel Jaffna und auch über die Moschee. Erst vor wenigen Jahren ging die Moschee zurück in die Hände des Imams Maulavi Mahmud. Frisch bemalt mit grasgrüner Farbe ist sie das schönste Gebäude der Straße. Aber dem Ruf zum Gebet sind heute nur zwei Männer gefolgt. Einer von ihnen ist der Imam selbst. Und der ist wütend, vor allem auf die Regierung. Diese habe den Vertriebenen Arbeit und Hilfe versprochen, wenn sie nach Jaffna zurückkehrten. Aber davon habe er bislang nichts gesehen. Und weil niemand Geld habe, sein Haus wieder instand zu setzen, würden bereits viele wieder daran denken, zurückzugehen. Zurück ins Exil, von wo sie gekommen sind, zum Beispiel in die Stadt Puttalam an der Westküste Sri Lankas, wo tausende Muslime in Flüchtlingslagern aufgenommen wurden. Über die Jahre haben sich die Lager in Stadtteile verwandelt mit Lehmhütten, Gemüsegärten und Bambuszäunen. Kinder tollen in den Straßen von Puttalam herum. Sie haben ihren Heimatort noch nie gesehen. Auch Rauf Khans Kinder nicht. Rauf wurde als 20-Jähriger aus Jaffna vertrieben. Dorthin zurück will er nicht mehr. Er traue dem Frieden nicht. Wer könne schon wissen, ob in ein paar Jahren nicht wieder ein Krieg ausbreche, die Tamil Tigers vielleicht zurückkehrten. Seine Familie sei integriert in Puttalam. Kehre er nach Jaffna zurück, dann müsse er wieder ganz von vorne beginnen. Dazu aber sei er nicht bereit, sagt Khan, der als Taglöhner in den nahegelegenen Salinen arbeitet. Aber nicht alle wollen, dass sich die Vertriebenen permanent in Puttalam einrichten. Vor allem unter den einheimischen Muslimen, die ihre Glaubensbrüder aus dem Norden einst so wohlwollend aufgenommen hatten, regt sich seit Ende des Krieges immer mehr Unmut. Der lokale Imam Abdullah Mahmud Ali klagt, dass heute beinahe gleich viele vertriebene Muslime in Puttalam lebten wie Einheimische. Die Vertriebenen erhielten Hilfe von den Nichtregierungsorganisationen, obwohl auch viele alteingesessene Muslime unter der Armutsgrenze lebten und Hilfe benötigten. Und dann sei da die Sache mit den staatlichen Geldern und Dienstleistungen. Wir müssen die Gelder, die Universitätsplätze, die Spitäler und Jobs mit den Vertriebenen teilen, obwohl sie eigentlich nur für uns gedacht waren. Entweder die Regierung löst das Problem oder die Vertriebenen müssen gehen, fordert der Imam. In der Hauptstadt Colombo stoßen solche Forderungen auf taube Ohren. Auch bei Vasudeva Nanayakara, dem Minister für Integration.
Most of them don't want to go back. Because they find that they have already settled down over 30 years. So they will be thanking the LTTF for having chased them out.
Die meisten vertriebenen Muslime wollen in Puttalam bleiben. Sie haben sich völlig assimiliert. Eigentlich müssten sie den Tamil Tigers sogar für die Vertreibung danken, so gut wie sie heute im Exil leben, glaubt der Minister. Kaum ein Muslim aus Jaffna wird ihm da zustimmen.
Südasien-Korrespondentin Karin Wenger mit einer Reportage aus Sri Lanka. Solarfirmen in Europa kämpfen derzeit ums Überleben. Die Konkurrenz aus Fernost steigt, doch die Bereinigung führt auch zu sinkenden Preisen und das ist wiederum eine Chance. Die Stimmung an der Swiss Solar, der Tagung des Schweizerischen Fachverbandes für Sonnenenergie, war jedenfalls gut. Noch nie war der Andrang so groß. Auch Bundesrätin Leuthard schaute vorbei. Die Branche fordert eine regelrechte Schweizer Solaroffensive. Priscilla Imboden.
Wenn die ersten Kernkraftwerke vom Netz gehen, soll der Atomstrom direkt durch Solarstrom ersetzt werden. Das ist das Ziel des Solarfachverbandes Swiss Solar. Konkret, bis 2025 soll ein Fünftel der Elektrizität aus Sonnenenergie stammen. Heute liegt der Wert nahe bei Null. Der Ausbau sei möglich, sagt Geschäftsführer David Stickelberger. Es brauche aber Geld.
Das Instrument haben wir eigentlich, das ist die kostendeckende Einspeisevergütung, aber sie ist limitiert, da ist nicht genügend Geld vorhanden. Das führt dazu, dass zurzeit etwa 13'000 Photovoltaikanlagen auf der Warteliste dieser KEF stehen.
Swiss Solar fordert, dass die Fördergelder erhöht werden, um die gesamte Warteliste zu berücksichtigen und neue Anlagen zu finanzieren.
Die Photovoltaik, die könnte etwa einen Fünftel von Mühleberg bereits jetzt ersetzen mit den Anlagen, die auf der Warteliste stehen.
Gemäß dem Plan würden die neuen Anlagen alle auf Dächern und Fassaden integriert. 12 Quadratmeter Solarmodule pro Kopf reichten aus, sagt Swiss Solar, ein Fünftel der Gebäudefläche. Der rasche Ausbau soll ermöglicht werden, indem Photovoltaik auf den Dächern von Büros, Fabriken und Bauernhöfen installiert werden. Solaranlagen sollen bei Neubauten und Sanierungen Pflicht werden. Auch die Bundesbehörden gehen davon aus, dass in Zukunft 20% des Stromes Solar produziert wird. Allerdings erst im Jahr 2050. Es sei eine Frage des Preises, sagt Bundesrätin Doris Leuthard. Die Forderung, die Projekte auf der Fördergeldwarteliste alle durchzuwinken, lehnt sie ab. Es handelt sich dabei vor allem um kleine Anlagen.
Wir möchten vor allem für die Stromproduktion größere Anlagen, weil die liefern dann wirklich Mengen an Strom. Und die Kleinanlagen sind primär für den Hausgebrauch da, sie sind sinnvoll, wir wollen sie weiterhin unterstützen, aber vielleicht nicht mit einem 25-jährigen Subventionssystem, sondern eher mit Investitionshilfen.
Gut möglich aber, dass das Parlament auf die Forderung der Solarbranche eingeht. Derzeit berät die ständerätliche Kommission über eine Erhöhung der Fördergelder.
Es soll also vorangehen mit der Solarenergie. Bloß, die gibt's vor allem im Sommer und zur Mittagszeit und weniger im Winter oder wenn's regnet. Industrie und Wissenschaft suchen deshalb nach Speichermöglichkeiten, um diese Unterschiede ausgleichen zu können. Nochmals Priscilla Imboden.
In der Industriezone von Yverdon, in Sichtweite des Neuenburger Sees, befindet sich der Sitz der Firma Leclanché. Seit mehr als 100 Jahren produziert das Unternehmen Batterien. Im zweistöckigen Bau befindet sich die Direktion der Firma. Bei Leclanché setzt man auf den Ausbau an Wind- und Sonnenenergie. Geschäftsleiter Ulrich Ehmes.
Vor allem geht es hier darum, dass man Batteriesysteme entwickelt und produziert, die eine Lebensdauer haben, die der entspricht, die die Solaranlage und auch der Windpark hat.
Leclanché baut Batterien für Solaranlagen auf Hausdächern. Sie speichern tagsüber die Solarenergie und können abends, wenn die Lichter brennen, angezapft werden. Die Firma entwickelt aber auch Lithium-Ionen-Batterien für industrielle Anlagen in der Größe eines Schiffscontainers.
Diese Container wie auch unsere Heimspeicherlösung basieren alle auf einem modularen Speichermodul. In diesem Speichermodul sind 2,1 Kilowattstunden an Energie gespeichert und in einem Container können wir dann vom Volumen her bis zu 500 Kilowattstunden Energie speichern.
Wenn man die durchschnittliche Tagesproduktion der größten Solaranlage der Schweiz auf dem Wankdorfstadion speichern möchte, wären etwa 7 solche Containerbatterien nötig. Das zeigt auch das Problem auf. Batterien brauchen viel Material und das kostet. Leclanché-Chef Ulrich Ehmes.
Damit letztendlich die Lithium-Technologie zum Durchbruch kommt, müssen wir die Kosten pro Kilowattstunde gespeicherter Energie weiter senken.
Dazu setzt Leclanché auf die Massenproduktion. Im deutschen Willstadt bei Offenburg nimmt sie dieses Jahr die erste Produktionslinie für Grossbatterien in Betrieb. Doch mit Batterien wird man Strom nie in grosser Menge speichern können, meint Andreas Züttel, Abteilungsleiter Wasserstoff und Energie an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA. Er forscht im Bereich Wasserstoff. Das habe eine viel größere Energiedichte als eine Batterie, sagt er. In Deutschland wird bereits mit Windkraft Wasserstoff hergestellt.
Direkt an die Windkraftwerke werden Elektrolyseure gekoppelt und über die Elektrolyse wird aus Wasser Wasserstoff und Sauerstoff produziert. Sauerstoff entlässt man in die Atmosphäre und den Wasserstoff, den speichert man entweder in Druckflaschen oder führt ihn dem Erdgas zu und kann so den Heizwert des Erdgases erhöhen.
Der Prozess ist ein geschlossener Kreislauf, braucht also praktisch keine Ressourcen, was gegenüber der Batterie ein großer Vorteil ist. Doch auch dieses Verfahren hat Nachteile. Es ist energieintensiv und es braucht enorm viel Platz, um den Wasserstoff zu speichern. Forscher Andreas Züttel.
Das Ziel der Forschung heute ist, den Wasserstoff mit anderen Materialien reagieren zu lassen, um dieses Volumen zu verkleinern.
Das ist noch Zukunftsmusik. Die Schweiz verfügt über eine effiziente Möglichkeit, überschüssigen Strom zu speichern. Man pumpt damit Wasser hinauf in die Stauseen. Derzeit baut die Schweiz ihre Pumpspeicherwerke stark aus. Sie könnten Solarstrom speichern, sagt Konstantinos Boulochos, Professor am Institut für Energietechnik der ETH Zürich.
Von der Speicherung her, glaube ich, werden wir nach 10 Jahren von heute eben die Fähigkeit haben, diese 20% oder knapp 20% zu akkommodieren.
Professor Boulochos ist der Meinung, dass in Zukunft zusätzlich zu den Pumpspeicherwerken in der Schweiz auch Batterien Energie aus Wind und Sonne speichern werden. Die Fortschritte von Firmen wie Le Clonchet und auch ABB beobachtet er mit Interesse.
Unsere Prognose war, dass diese Batterien vielleicht erst in 15 bis 20 Jahren wettbewerbsfähig sein werden von den Kosten. Vielleicht passiert es jetzt in 10 Jahren, das wissen wir nicht. Aber es ist eine beschleunigte Entwicklung da und das ist auch ermutigend.
Ermutigend war der Fortschritt bei den Speichern, die Solar- und Windenergie konkurrenzfähiger macht.
Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden berichtete. Sie sind auch nicht mehr die Jüngsten. Kuno Launer und Markus Fehlmann, die seit 28 Jahren so etwas wie die DNA von Zürich West bilden. Aus den jungen Spontis von der Berner Reithalle sind ergraute Herren geworden. Sie haben Hits geschrieben, Familien gegründet und auch schwere Schicksalsschläge verarbeiten müssen. Nun kommt um Mitternacht Göteborg ihr 11. Studioalbum in Bern in den Handel. Morgen ist es dann auch in der übrigen Schweiz zu haben. Ein gelungenes Alterswerk, findet Kulturredaktor Erik Facon.
Musiker kamen und Musiker gingen in 28 Jahren. Aber 2 Mitglieder sind seit den Anfängen dabei. Sänger und Texter Kuno Launer und der Gitarrist Küse Fehlmann. Dieser sagt über die Stellung der beiden Urmitglieder in dieser Band:
Ich habe das Gefühl, wir sind einfach die das Herz am stärksten halt immer noch an dieser Band hängt.
Beinahe 3 Jahrzehnte Existenz als Gruppe. Das ist eine Ewigkeit in einem schnelllebigen Geschäft. Die vielen Musiker, die Launer und Fehlmann auf ihrem Weg begleitet haben, haben den Sound der Band maßgeblich beeinflusst, in sehr unterschiedliche Richtungen, wie Sänger Kuno Launer sagt.
Wenn ich zurückschaue, sind es verschiedene Etappen, andere Gesichter haben am Anfang so der Sturm und Drang und die leidenschaftliche Zeit, dann, wo man einfach das Gefühl hat, jetzt kommen wir, 3 Jahre gibt es eh nicht mehr und wir geben jetzt alles. Und dann eben mit plötzlich Besetzungswechsel nach 2 Jahren und dann zuerst mal in der Hitparade und so Zeug, sind verschiedene Kapitel für mich.
Wir hatten Zürich West als New Wave Gitarrenband, als Crossover Hip-Hop Combo, als Popband mit Wurzeln in den 60s. Heute klingen sie so.
Es liegt nicht am Wetter, der Sommer ist durch, jetzt kannst du wieder schiffen, dann willst du den Wetter nicht hören, aber du sollst doch schiffen oder schütten. Mir ist das ehrlich gesagt einerlei, mein Haus ist zwar eine zügige Hütte, aber immerhin bin ich nicht allein.
Hallo Schießlohn, ein Ausschnitt aus dem neuen Album von Zürich West. Dieses Album Göteborg ist über weite Strecken nachdenklich, ja grüblerisch geraten. Ist das Konzept? Gitarrist Küse Fehlmann verneint.
Ich glaube, das ist nicht Konzept, das ist einfach das Leben, wo einem an einen anderen Ort bringt, man macht sich andere Gedanken. Wieder vor 20 Jahren, das denke ich mir absolut normal. Ich fände es komisch, wenn wir uns über die gleichen Sachen, der Kuno sich über die gleichen Sachen Gedanken machen und Songs schreiben, wie zu unseren Anfangszeiten.
Eine Band, die 3 Jahrzehnte lang den Schweizer Alltag begleitet, als Soundtrack, mit Songs und mit Textzeilen. Denkt Kuno Launer beim Schreiben daran, dass man ihn auf Schulhöfen oder an Hochzeiten zitiert?
Das gibt es eigentlich zu vermeiden, weil sonst hast du das Gefühl, du musst so Überschriftenlieferant werden oder so.
Und auf Seiten der Musiker in der Band? Spürt man da den Druck, einen Hit schreiben zu müssen? Küse Fehlmann?
Klar, geben wir uns immer Mühe, schöne Melodien oder gute Melodien, richtige Melodien am richtigen Ort zu platzieren. Aber auch nicht um jeden Preis einen Hit zu landen. Es geht um gute Musik zu machen, schlussendlich.
Ende der 80er Jahre, als Zürich West erstmals in der Hitparade landeten, galten sie als die Deutschschweizer Rockband. Als was sehen Sie sich heute? Küse Fehlmann?
Also ich empfinde uns immer noch als Rockband, auch wenn wir vielleicht manchmal wie eine komische Rockband tönen, aber eigentlich im Herzen sind wir auf jeden Fall eine Rockband.
Zum Beispiel.
Eine seltsame Rockband, bestätigt Kuno Launer. Zürich West, eine Band, die stets weiter sucht.
Mama, das ist ne Rudi Schmacker, der Schmied. Parallelklasse bis zum dritten Sek. Wieso grüßt die Sammy nicht? Die sind doch dann auf die Niederscherli gezügelt. Wer ist aber DJ im Gaskessel gewesen?
Zürich West im Beitrag von Erik Fackon. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.